Das ist so ein Montag, da frage ich mich, warum regen sich eigentlich alle auf über Nacktkontrollen? Das ist ja bei uns eigentlich immer so, dass bevor wir anfangen mit dem Podcast, dass wir erstmal durch die Nacktkontrolle müssen. Ich gucke dich an, du guckst mich an und dann sagen wir so, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Oder hast du irgendwelche Waffen dabei? Ich meine, naja, du weißt schon. Also, du hast
boah, ja
du
das ist ja ein guter Beginn hier, mein lieber gesagt.
Oder? Ich finde auch. Ich habe gedacht, erstmal voll rein einfach.
Ich habe zwei Kumpels geschrieben, die da waren, FC-Fans. Vielleicht die Polizei dort einfach schöne FC-Fans sehen wollte. Auch mal in der vollen Pracht. Du, grundsätzlich, ich meine, das Thema ist ja gar nicht jetzt so witzig. Vor allen Dingen tauchen da ja völlig widersprüchliche Angaben dazu auf. Ich war nicht dabei, deshalb kann ich dazu abschließend nichts sagen. Ich kann nur natürlich darlegen, was aus meiner Sicht die beiden Hauptgegenmeinungen sind. Ich finde auch bei einem Fußballspiel müssen wir jetzt nicht über Nacktkontrollen im großen Stile sprechen, auch dass Frauen oder so sich ausziehen müssen. Auf der anderen Seite sagt die Polizei und der Kicker, er bestätigt das heute Morgen nach einer intensiven Recherche, dass es genau um zwei Personen gegangen ist, die dort auf einer Wache sich ausziehen mussten. Wir haben natürlich heute in der Zeit von Social Media, wenn so etwas mal im Umlauf ist, dann ist natürlich erstmal großer Rumor und es meldet sich auch jeder zu Wort, der gar nicht dabei gewesen ist. Beide angeblich Polizei bekannt und der eine auch im Besitz von passiven Waffen. Also wenn das jetzt so ist, dass es bei zwei Leuten der Fall gewesen ist und man bei denen auch was gefunden hat, beziehungsweise die Polizei bekannt sind, dann würde ich dieses, was ich im Vorfeld gehört habe, Unverschämtheit, das ist ja das allerletzte und so, würde ich zumindest mal in Frage stellen, bis es dann eine endgültige Aufklärung gibt.
Gut, aber ich finde trotzdem, sei es wie es gewesen ist, das wissen wahrscheinlich nur die Beteiligten und die Polizei, du hast es völlig richtig gesagt, die da eine andere Draufsicht hat. Ich finde schon, dass wenn du dich erstmal morgens so um gemütlichen 8.30 Uhr mal einfach nackig machst und ich mich auch nackig mache, zumindest mal gedanklich, dann braucht man vor allen Dingen und sieht man vor allen Dingen auch vielleicht dann auch mal...
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
Also ich habe zumindest einen Hut an heute Morgen, das kann man schon mal sagen.
Absolut, ich bin nackt, wie immer, aber das ist ein anderes Thema. Ja, lass uns doch mal einsteigen in ein sogenanntes Topspiel, ein sogenanntes Derby. Es gibt Leute wie Marc Uth, die sagen, es ist kein Derby, es gibt nur ein Derby, das ist das gegen Gladbach, wenn es um den 1. FC Köln geht. Und dann gab es das Spiel in Leverkusen, eben mit Nacktkontrollen oder ohne. Wir werden es nicht erfahren, jedenfalls nicht in diesem Podcast. Und wie hast du das Spiel gesehen?
Also, die erste Frage, die du gestellt hast, das große rheinische Derby ist natürlich für mich Borussia Mönchengladbach gegen Köln. Nichtsdestotrotz, aufgrund der Nähe und vor allen Dingen auf der Brisanz im Jugendfußball, wo ja Leverkusen und Köln jahrelang in einem Verband im Mittelrhein zusammengespielt haben und Gladbach im Niederrhein war, ist es, finde ich, schon ein Nachbarschaftsduell mit Derby-Zügen. Das würde ich schon sagen. Ich denke, dass natürlich dieses ganze Drumherum, was wir ja auch gerne bei einem Derby haben, durch die Vorkommnisse, die wir eben angesprochen haben, gestört war. In der Tat bemerkenswert, dass auch die Leverkusener dann den Support eingestellt haben, weil das sicherlich bei den Fangruppierungen nicht selbstverständlich ist, so will ich es mal ausdrücken. Zum Spiel selber bin ich bei Lukas Kwasniok von der ersten bis zur letzten Minute überlegene Leverkusener, die lange gebraucht haben, das umzumünzen. Traumtor von Terrier, wenn er das genauso gewollt hat, dann muss ich fast in solche Lobeshymnen oder muss ich einspringen mit diesem Skorpion wie letzte Woche beim Tor von Vuskovic. Ich finde, dass Leverkusen sich gefangen hat und dass der FC im Moment von der Leistungskurve her auf einem leichten Sinkflug ist.
Ja, leicht ist gut. Also es ist nicht mehr so weit weg von den Abstiegsrängen. Man sagt irgendwie, dass, wie soll ich sagen, die Magie ein bisschen verschwunden ist. Das heißt also, wo sind denn eigentlich so die Kräfte, die am Anfang so wahnsinnig gut gespielt haben, die Abstimmung, die so gut funktioniert hat? Und warum ist es so, dass die Spieler augenscheinlich ja nicht so richtig wissen, auf welcher Position sie eigentlich gestern noch gespielt haben und jetzt heute spielen sollen? Thema Rotation, das war schon mal ein Thema hier. Es gibt Stimmen inzwischen auch innerhalb der Fanszene, die sagen, ja, ist das wirklich der Messias, ist das wirklich ein Erstligatrainer? Und vor allen Dingen, was ist mit der Mannschaft los? Ganz explizit, was ist da passiert, dass, ja gut, also wenn mal so ein, zwei Lieder dann irgendwie wegbrechen, wissen wir beide, dass in der Kabine vielleicht auch was los ist. Aber faktisch ist es auch so, dass die Energie und die Euphorie, mit der man in den ersten Spielen hereingekommen ist, durchaus weg ist. Also gibt es da irgendwelche Indikatoren, wo du sagst, das ist dafür verantwortlich?
Zunächst mal muss man ja sagen, wenn man die Rotation kritisiert, er hat ja mit derselben Startelf gespielt wie letzte Woche gegen St. Pauli. Also das Argument würde für das Spiel da nicht greifen. Er hat Elmala gebracht, den du ja zum Beispiel immer von Anfang an forderst. Der einzige, wo ich sage, da bin ich ein bisschen überrascht, dass der im Moment auf der Bank sitzt, aber ich weiß ja auch nicht, wie Trainingssteuerung ist, wie fit die Spieler sind, ist Johannesson, den ich schon als Stabilisator relativ wichtig finde. Und am Ende haben wir dann ein Ergebnis von Bayer Leverkusen, einem Champions-League-Aspiranten gegen einen Aufsteiger. Ich habe Anfang der Saison gesagt, ich glaube, dass der FC drin bleibt, aber ich glaube, dass sie was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Da kann ich jetzt nach 14 Spielen und 16 Punkten nicht sagen, jetzt würde ich da irgendwas in Frage stellen. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, die sind so gut in die Saison reingekommen, da waren sie auch eine Wundertüte für den Gegner und man wird jetzt Opfer der eigenen guten Tat und sagt, ey, die Entwicklung ist negativ, der Trainer ist schlecht oder die Mannschaft ist schlecht. Ich glaube, das ist jetzt im Moment so das Leistungsvermögen, was du hast. Und du hast als Aufsteiger, musst du zwei, drei Sachen haben. Entweder du musst mal eine gute Phase nutzen, das hat der FC am Anfang gemacht mit vielen Punkten, oder du musst zu Hause sehr stark sein, das hat der HSV im Moment. Aber dass beide Mannschaften und auch Köln jetzt nicht von vornherein sagen kann, wir haben mit dem Abstiegskampf gar nichts zu tun, das finde ich ein Stück weit normal immer noch.
Völlig normal ist es aber anscheinend für den Aufsichtsratsvorsitzenden des 1. FC Köln und gleichzeitig Vorstandsvorsitzenden der Rewe, Lionel Suk, dass der FC ja schon auch auf jeden Fall europäisch spielen kann und auch soll. Davon träumt er, hat er jetzt im OMR-Podcast gesagt. Da kamen dann so Äußerungen, wo ich dachte, wo nimmt man sowas eigentlich her? Das meinte er völlig ernst.
Mittelfristig oder jetzt so schnell wie möglich?
Ja, so schnell wie möglich. Mhm. Und daran müsste man jetzt auch mal, oder da könnte man jetzt auch mal ein Turbo einlegen. Fand ich deshalb aus mehreren Aspekten ein wenig schwierig. Denn Punkt eins ist es so, dass, das ist so eine Aussage, glaube ich, als Aufsichtsratsvorsitzender, da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig mit sein. Jetzt ist es aber auch so, dass in diesem OMR-Podcast da sehr viel über den FC gesprochen wurde. Da hat er eine Bühne gekriegt, blöderweise jetzt im Nachhinein, weil es mich schon auch geärgert hat, so eine Aussage. Ist es so, dass ich den da blöderweise über Umwege auch noch reingebracht habe in diesem OMR-Podcast. Fakt ist, dass man jetzt aber auch Tendenzen hinter den Kulissen hat beim 1. FC Köln. Wir wissen ja, dass da ein neues Präsidium jetzt am Start ist. Wir wissen, dass da ein ehemaliger Fußballinvestor, der bei Kickers Offenbach Anteile gehalten hat, die dann schnell abgegeben hat, als er beim 1. FC Köln ins Gerede kam, beim HSV die kühne Anteile kaufen wollte. Augenscheinlich, so sagen es Medien hinter den Kulissen auch, gab es einen unterschriebenen Notarvertrag und den hat er dann platzen lassen. Das hat mir auch übrigens jemand beim HSV bestätigt. So ist Jörn Stobbe jetzt als ehemaliger Fußballinvestor eigentlich das, was man gar nicht so richtig haben wollte in der Fanszene, dort Präsident. Und Lionel Suk hat augenscheinlich, das ist auch das, was Medien immer wieder auch in Gesprächen sagen und gibt es auch Tendenzen dafür, dass er wohl irgendwann mal Präsident werden will und sich auch mit der Fanszene ein wenig verheiratet hat. Und nach die Fanszene den Verein übernimmt. Und das war so ein bisschen die Angst eigentlich auch bei den Präsidentschaftswahlen. Und vielleicht wissen das 147.000 von 150.000 Mitgliedern nicht, dass das jetzt tatsächlich dann einfach auch eingefädelt wurde. Denn der Mitgliederrat ist eindeutig durch die Fanszene auch dorthin gesetzt worden, also der Aufsichtsrat. Dann gibt es Menschen wie Lionel Suk, die ja auch während der Wahl dann auch eingegriffen haben, streckenweise auch Journalisten bedroht haben und gesagt haben, was sie schreiben sollen und was sie nicht schreiben sollen. Also da ist ganz schön viel Zündstoff hinten im Hintergrund unterwegs. Und man kann sich natürlich auch ausdenken, gibt es jetzt noch neue Personalie, dass Philipp Herpel, der übrigens schon mal in den Vorstand wollte, leitet jetzt das Vorstandsbüro, ist also quasi der Controlletti der Geschäftsführung. Und hier kommt ein ganz interessanter Aspekt. Also jemand, der übrigens, wer im Stadion ist, immer dieses Plakat auch in der Süd hochhält. Am achten Tag schuf Gott den 1. FC Köln. der ist jetzt, er sitzt da mittendrin und kontrolliert für den Vorstand die Geschäftsführung. Da bin ich mal gespannt, wie auch ein Thomas Kessler damit umgeht. Also ist relativ viel Zündstoff im Hintergrund und ich bin gespannt, wie das dann am Ende alles so zusammenpasst.
Also du bist natürlich deutlich tiefer in diesen Vereinsgremien und Dingen drin als ich. Ich kenne Herrn Suk persönlich nicht. Ich kann nur sagen, dass er jetzt auch schon lange im Verein ein ja gewisse Ämter hat. Also
definitiv.
Ich sage mal so, es ist nie so ganz unverdächtig, beziehungsweise andersrum. Man muss auch, glaube ich, gucken, wenn ein Verein über Jahre nicht in einem ruhigen Fahrwasser ist, wobei im Moment finde ich die Entwicklung ja eigentlich sportlich zumindest okay, dann muss man natürlich immer fragen, wer ist da schon lange auch in einer Funktion, vielleicht nicht in der allerersten Reihe, sondern im Hintergrund und spinnt auch ein paar Fäden. Und es gibt ja immer wieder Leute in Vereinen, wo man dann sagt, oh, die halten sich relativ lange da und treten in Krisensituationen dann auch immer so ein bisschen als Retter auf, aber man fragt sich am Ende, sind sie nicht auch Teil von der Entwicklung eines Vereins? Und ja, wenn es hier persönliche Ambitionen gibt, ist das natürlich sicherlich nicht so einfach. Ich halte es vermessen, für jetzt von europäisch zu sprechen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich am Freitag, ich war in einer Altstadtkneipe in Köln und habe von einem FC-Fan, ich hoffe, er hört jetzt zu, leicht angetrunken gehört: Der FC ist die Nummer zwei in Deutschland. Wir haben die größte Fanbase nach den Bayern. Also Fanbase und das Double, das waren seine Begriffe. Ich wollte nur noch mal auf eins ein. Du meinst aber jetzt nicht, weil du das eben gesagt hast, du meinst aber jetzt nicht körperlich bedroht, oder?
Nö, aber hat ihnen ganz klar gesagt, was er erwartet, was sie schreiben sollen und was sie nicht schreiben sollen.
Das war gut, aber zwischen Bedrohungen und Forderungen, finde ich, ist immer noch ein Unterschied. Deshalb.
Naja, er hat sich da ziemlich aufgebäumt. Na, ich kann darüber sprechen, weil das auch viele mitgekriegt haben. Er hat sich da aufgebäumt bei einer Veranstaltung. Das war die Veranstaltung von Jonas Hector, dieser Wahlveranstaltung, wo er sich aufgebäumt hat und das auch einige mitgekriegt haben. Er ist sich da anscheinend nicht zu fallen für als Vorstandsvorsitzender eines Milliardenunternehmens, 100 Milliarden Umsatz, dann tatsächlich auf die Presse zuzugehen und mit ihnen ein ernstes Wort zu sprechen. Finde ich schon irgendwie merkwürdig. Auch merkwürdig übrigens, dass der Ex-Mitgliederratschef Stefan Müller-Römer da plötzlich wieder eine Rolle spielt. Er ist vom Hof gejagt worden vor einigen Jahren, jetzt wieder zurück und berät da den einen oder anderen, ist im Hintergrund wieder unterwegs. Also es ist natürlich Karneval wie immer, allerdings ernst zu nehmen ist, dass die Tendenzen so sind, dass die Fanszene sich da jetzt im Verein tatsächlich breit macht. Und ich bin davor doch einigermaßen kritisiert worden und auch ausgelacht worden. Und jetzt ist es eben so gekommen und kommt immer mehr so. Bin gespannt. Ich bin hab da weiter ein Auge drauf. In
das vielleicht noch als Letztes, das haben wir ja bei einigen Vereinen, dass das so ist. Ich meine, die Fans sind in Deutschland ein großes Gut, gar keine Frage. Was in den Stadien größtenteils an Atmosphäre ist, das ist toll. Nur zwei Worte, vielleicht auch ein bisschen kritischer. Nicht alles darf unter dem Begriff Fußballkultur erlaubt sein oder sowas. Definitiv. Das muss man auch ganz klar sagen, da haben wir mal drüber gesprochen. Und Fußballfans haben ja zu Recht, so bin ich ja auch, Emotionen. Aber ob man mit Emotionen einen guten Verein führen kann, und das ist ja gerade bei Traditionsvereinen immer die Frage, oder ob es da jemanden braucht, der mit einem kühlen Kopf da durchgeht, das ist dann immer die Frage. Ich glaube, dass es, ich tendiere eigentlich analytisch zur zweiten Möglichkeit.
Lass uns den Ball weiterschießen. Wohin möchtest du ihn kicken?
Ja, was gucken wir denn mal? Ich würde mal auf Mainz schauen. Ich hatte in der letzten Woche das Vergnügen, mit Mainz in Posen zu sein, in der Conference League. Kann ich übrigens nur empfehlen. Gutes Reiseziel, Posen. Auch das Stadion war ein richtiger Hexenkessel. Die Fans von Lech Posen sind auch dafür bekannt, richtig Stimmung zu machen. Da gab es ein 1:1 in Unterzahl. Und gestern ein sicherlich glücklicher, aber irgendwie vom Spielverlauf auch nicht völlig unverdienter Punkt für Mainz, hinten raus noch einen bitteren Elfmeter kassiert, der vielleicht ein bisschen auch unnötig war. Wobei der Potulski hat ja sonst eine Riesenpartie gemacht und so ein alter Sack, und das darf ich voller Respekt sagen, weil ich ihn noch aus Saarbrücker Zeiten kenne, wie Daniel Batz im Tor, der einfach überragend spielt. Und man sieht vielleicht schon ein bisschen, was Urs Fischer plant. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Du fängst an mit zwei wichtigen Spielen in der Conference League. Du spielst bei den Bayern und hast eigentlich jetzt am Wochenende schon das 360 Grad Punktespiel gegen St. Pauli. Also Hut ab. Angst hat er nicht, Urs Fischer.
Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, er hat das jetzt erstmal stabilisiert alles. Das ist ja auch richtig gut gelaufen. Und du musst aus München auch erstmal einen Punkt entführen, musst da auch erstmal dagegenhalten. Wie kommt das auf einmal, dass der FC Bayern sich so ein Fauxpas, muss man schon sagen. Ich glaube, also oben am Tegernsee, da konnte man gar nicht so viel schwer am Roten trinken. Das war schon, glaube ich,
ja, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, nee, also ich habe zumindest die zweite Halbzeit gesehen und natürlich können die Bayern auch dieses Spiel ganz normal 3-4-1 gewinnen, wie man es erwarten würde. Sie haben gestern so ein bisschen, haben ein bisschen hinten in der Abwehr rotiert. Da waren ein paar Jungs aus meiner alten Andernacher Gruppe so ein bisschen nicht ganz mit einverstanden. Andererseits sagt man immer, naja, im letzten Jahr hat Kompanie zu wenig rotiert, dann hast du die Club-WM gehabt. Also, dass du jetzt auch mal versuchst, Spieler ein bisschen zu schonen in einer sehr komfortablen Situation in der Liga, wo die Bayern ja gefühlt eh schon Herbstmeister und Meister sind, das kann ich nachvollziehen. Vor allem die Konkurrenz nutzt es ja nicht. Leipzig verliert am Freitag bei Union, Dortmund gibt einen Punkt ab in Freiburg. Also die Meisterschaft ist eh schon durch. Und dass du dann mal, wenn du das Ding nicht so richtig eingestellt hast und meinst dazu aber eine hervorragende Chancenverwertung hast, dann kannst du natürlich auch mal ein bisschen in die Bredouille kommen. Ich finde, und das fand ich bemerkenswert, obwohl die Bayern ein klares Chancenplus hatten, dass es nachher selbst bei dem 1-2 keinen absoluten Sturmlauf gab, wo du das Gefühl hast, hier gibt's gerade hundertprozentige im Sekundentakt. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für Mainz, wenngleich der Blick auf die Tabelle, du bist schon 4 Punkte hinter Heidenheim und St. Pauli. Du bist 6 Punkte hinter dem sicheren 15. Platz. Also es wird eine Herkulesaufgabe, aber das habe ich auch so mitbekommen in den Gesprächen. Ist ja auch kein großes Geheimnis. Die werden im Winter auf jeden Fall nachlegen. Sie brauchen einen Stürmer. Also der Verlust von Burkhardt hat sich doch als eklatant rausgestellt und ich glaube, sie werden auch hinten noch was machen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ganz interessant, dass du es ansprichst, weil de facto ist es so, 2-2 gegen Bayern heißt ja nicht, dass sie sich jetzt in der Tabelle gerettet haben. Also es mutet so an, irgendwie fulminanter Start von Urs Fischer und hier wird jetzt irgendwie, ja, er macht jetzt wieder alles heile. Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis das wieder alles in Ordnung gebracht wird. Dann lass uns doch mal auf ein ganz anderes Spiel gucken. Lass uns doch mal nach Dortmund gucken und da gab es ja doch das ein oder andere disziplinarische. Nico Kovac hat da etwas durchgegriffen, was man so eben als Trainer macht. Und augenscheinlich ist es aber auch so. Sie haben jetzt den Sprung auf Platz 2 nicht so richtig gut geschafft oder gar nicht geschafft. Freiburg 1-1 gespielt. Die Kurve geht auch ein Stück weit nach unten. Also ist es so, dass Nico Kovac sich jetzt nochmal überlegen muss, wie er denn diesen Haufen dann doch nochmal irgendwie einordnet. Das hat ja dann am Anfang ganz gut geklappt. Und jetzt ist es so, dass er es vielleicht einfach auch wieder hat etwas schleifen lassen. Ist es so wie im Kindergarten, dass man dann irgendwann sagt, so, jetzt läuft das Ganze und dann die Erziehungsmaßnahmen wieder etwas anziehen muss?
Ja gut, also Talente, die Talentduo, das zu Hause bleiben muss mit Undiszipliniertheiten, ja, würde ich aber jetzt nicht als grundsätzliches disziplinärisches Problem machen. Also für mich besteht das Problem in genau zwei Spielen. Das ist dieses unnötige Unentschieden zu Hause gegen Bodo Glimt. Da muss man dann tatsächlich sagen, das muss Dortmund gewinnen, weil dann die Chance, direkt ins Achtelfinale zu kommen, groß ist. Und was natürlich ganz weh tut, ist dieses Ausscheiden im Pokal gegen Bayer Leverkusen, weil es eigentlich realistisch die einzige Titelchance für den BVB ist. Und das war eigentlich ein ganz gutes Spiel von beiden Seiten. Das kann auch andersrum ausgehen, aber das Spiel hast du eben verloren. So, und das bricht sich die Unzufriedenheit. Und wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Bilanz von Nico Kovac gucken, er hat das Unmögliche möglich gemacht, hat den BVB noch in die Champions League geführt. Er war in der Rückrunde im Viertelfinale der Königsklasse, er war im Viertelfinale bei der Club-WM und er hat einen richtig guten Saisonstart hingelegt, was ja in den letzten Jahren das Problem von Dortmund war. Sie haben 7 Punkte mehr zum jetzigen Zeitpunkt als im letzten Jahr. Sie spielen einen total disziplinierten Fußball, das, was man von Nico Kovac auch bekommt. Ich finde es nur erstaunlich, dass jetzt plötzlich, wo die Ergebnisse nicht mehr nur hundertprozentig in die richtige Richtung laufen, alle sagen, ja, wir müssen vielleicht schon ein bisschen anders Fußball spielen. Vor 3 Monaten war das noch alles super. Wir sind viel disziplinierter, wir stehen viel besser. Ja. Also vieles ist in diesem aufgehitzten Geschäft Fußball auch einfach auch ein bisschen konstruiert. Ja, sie haben gegen den HSV spät 2 Punkte liegen lassen, sie haben gegen Stuttgart spät 2 Punkte liegen lassen. Deshalb sieht das in der Tabelle nicht mehr so gut aus. Aber wer davon geträumt hat, die Bayern zu verfolgen, da sage ich, das ist nicht realistisch. Und man muss dann am Ende jetzt auch sagen, gestern Fehler von Kobel, der spielt Bellingham falsch an. Das sind individuelle Dinge, aber da kann ja der Trainer nichts dafür. Also, wer sich ein spielerisches Feuerwerk permanent erwartet, der ist bei Nico Kovac und Dortmund sicherlich falsch gestellt. Jetzt wird ja auch jede Aussage auf die Goldwaage gelegt. Brandt, der sagt, war das unser Fußball. Dann Schlotterbeck, der finde ich schon auf eine Art und Weise seine Mitspieler angreift. Man sagt, Führungsspieler dürfen das. weiß ich trotzdem jetzt nicht so, wie das so ankommt, weil er ja auch nicht immer ganz fehlerfrei ist. Egal, genau, das ist der Punkt. Machen wir einen Strich drunter. Ich finde, dass Dortmund eine gute Saison bisher spielt. Und ich finde auch, dass sie sich spielerisch, also dass Kovac sich auch weiterentwickelt hat als Trainer, das darf man, glaube ich, sagen, auch auf dem Niveau. Und ich halte diese angebliche Krise für ein bisschen konstruiert.
Dennoch, und das ist auch wiederum spannend, dass du es sagst, also man weiß doch im Grunde genommen, wenn ich einen Trainer einkaufe, dann weiß ich doch immer, was ich kriege. Es ist doch nicht so, dass es da plötzlich eine Verwandlung des Niko Kovac gibt und der plötzlich einfach nur noch einen Urs Fischer Fußball spielen lässt. Das genau. Ist ja nicht so.
Ja.
Und dementsprechend, glaube ich, muss man doch damit auch dealen. Also ich glaube, man wusste es ja auch egal, jetzt wie, also eine alte Bekannte, also Kwasniok zum Beispiel oder Oliver Glasner oder you name it. Du weißt im Grunde genommen, was du einkaufst.
Und auf der anderen Seite, Mike, ich glaube, im Verein stellt ihn ja auch gar keiner in Frage. Also ich habe weder von Kehl noch von Ricken noch von Watzke irgendwas Kritisches gehört. Und ich finde schon auch, dass man sich als Trainer ein Stück weit auch weiterentwickeln darf. Und das würde ich auch bei Niko Kovac erwarten. Das sehe ich auch ein Stück weit. Aber Niko Kovac ist erstmal ein Trainer, der auf Disziplin und defensive Stabilität achtet. Und er hat ja auch viele gute Fußballer. Aber Guirassy ist zum Beispiel in einer Formkrise. Und trotzdem bringt ihn Kovac immer wieder. Er lässt ihn nochmal ein Spiel Pause. Also dem Guirassy muss er ja nicht das Fußballspielen beibringen. Und so hast du in der Saison auch mal Wellenbewegungen. Aber ein gutes Beispiel hast du gerade genannt. Oliver Glasner ist zum Beispiel für mich ein Trainer, der immer noch unterschätzt ist, obwohl er sich über die Stationen Linz, Wolfsburg, Frankfurt, Crystal Palace immer weiterentwickelt. Und ich glaube, das musst du auch als Trainer in der heutigen Zeit.
Wie hat sich eigentlich Merlin Polzin entwickelt in der letzten, sag ich mal, in dem letzten Jahr in deinen Augen?
Insgesamt eine erstaunliche Entwicklung vom Fan in der Kurve über Co-Trainer zum Cheftrainer. Ich sag ehrlich, und das habe ich ja hier auch gesagt, ich hatte am Anfang schon meine Zweifel, weil er am Anfang natürlich so mit der Attitüde eines jungen Lehrers aufgetreten ist. Er hat den Aufstieg geschafft, den viele Namhafte vorher nicht geschafft haben. Ich finde, er hat in einer bemerkenswerten Klarheit Personalentscheidungen getroffen, die teilweise auch wehgetan haben, die ihm wahrscheinlich viele, inklusive mir, auch gar nicht so zugetraut haben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch das ein oder andere vielleicht zu kritisieren habe. Habe ich hier oft genug gemacht. Der Umgang mit Glatzel, ich finde, in der halben Stunde gegen Stuttgart allein hat er gezeigt, dass er im Gegensatz zu Königsdörfer, der leider in dieser Hinrunde völlig außer Form ist, eine gute Alternative gewesen wäre, gerade für die Heimspiele. Vielleicht ist man da auch als junger Trainer so ein bisschen, dass man sagt, so, wir haben uns jetzt vorgenommen, wir spielen einen anderen Fußball, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Insgesamt bin ich dann immer wieder erstaunt, was es für eine Kritik gibt nach einem 1:4 in Hoffenheim. Also Hoffenheim ist eine richtig starke Mannschaft, die für meine Begriffe auf jeden Fall nächstes Jahr Europa spielen. Da hat Ilzer mit guten Einkäufen von Schicker und einer Menge Kohle, die es immer noch in Hoffenheim gibt, aber trotzdem auch eine Menge Unruhe, machen die beiden da einen guten Job, darf man auch mal so sagen. Und da hast du einfach gesehen, 2 Fehler in der ersten Halbzeit, dann steht 2-0 hinten raus, verballerst du noch einen Elfmeter, da verlierst du 4:1. Und erinnere dich an das, was ich am vergangenen Montag gesagt habe. Der HSV muss über die Heimspiele und die Emotionen den Klassenerhalt schaffen. Das ist auch nicht immer so einfach, weil es wird auch mal Heimspiele geben, da fällt dir das schwieriger. Oder du hast Spiele wie gegen Wolfsburg, wo du 25 Torschüsse hast und die Hütte nicht triffst. Weil auswärts doch zu oft noch, du siehst, da kommen ehemalige Zweitligaspieler oder Mannschaften kommen einfach, der HSV hat nicht die individuelle Klasse von Hoffenheim und dann kommst du auch nicht in dieses Spiel so rein und dann kannst du mal aussehen wie am Samstag. Ich finde trotzdem, dass Merlin Polzin das insgesamt sehr gut macht und dass es da auch Kritik gibt, das darf immer sein, aber wo manche dann nach jeder Niederlage eine Trainerfrage stellen, also in solchen Fanforen, da kann ich eigentlich nur milde drüber lächeln.
Muss man, glaube ich, auch irgendwann mal mit aufhören. Ich glaube, der HSV hat Merlin Polzin einiges zu verdanken. Das muss man an dieser Stelle einfach auch mal so sehen. Er hat das geschafft, was viele vor ihm nicht geschafft haben. Das ist eben auch Teil der Wahrheit. Und er hat da eine spezielle Magie als Zauberlehrling. Und dementsprechend finde ich, das ist auch mal würdigenswert. Auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, wer hätte gedacht, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim in der Tat so eine Rolle spielt plötzlich? Das war ja in der letzten Saison eine ganz andere Geschichte. Du hast es gesagt, immer dauernder Unruheherd, andauernd Personalien, Stadionverbote für Berater und so weiter. Das ist der ganze Wahnsinn im Hintergrund. Aber augenscheinlich ist Ilzer da Teflon Und er sagt, hey, ich habe hier einfach mal einen Job zu machen, sollen die doch ihren Quatsch da hinter den Kulissen machen. Ich mache einfach, was ich machen kann. Wir holen einfach Leute, die ich gut brauchen kann. Und ich habe hier eine Aufgabe zu lösen. Punkt um. Und korrigiere mich, ich habe das letzte Mal ungefähr vor, weiß ich nicht, 10 Jahren gefühlt so eine gute Hoffenheim-Mannschaft gesehen. Spielerisch, stabil, ja, die agil. Ja,
aber die waren ja schon vor 3 oder 4 Jahren, haben sich ja auch für Europa qualifiziert. Also die haben zwischendurch auch immer Champions League, haben sie auch mal sogar
schon klar. Ich meine einfach nur vom Auftritt, vom Spielsystem
insgesamt. Ich sehe Hoffenheim mehr als Club, der mich A, wie gesagt, nicht groß interessiert und diese Streitereien da im Umfeld, in denen auch der von uns ja oft so gelobte Dietmar Hopp auch keine gute Rolle spielt. Das ist teilweise sogar abstoßend, was da alles passiert mit Menschen im Umfeld. Aber die Mannschaft hat ja einfach Ruhe. Und die haben einen guten Trainer, die haben einen guten Sportchef. Und das kann man sich echt gut angucken. Ob das Stadion dann irgendwann mal richtig voll wird, gut, jetzt waren 15.000 HSV-Fans da. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, sie werden nächstes Jahr in Europa spielen, sind so ein bisschen der Exot, denn das muss man ja auch sagen, wenn man sich die Tabelle mal anguckt. Okay, die Bayern sind Meister, dann hast du zwischen Leipzig auf 2 und Frankfurt auf 7, hast du 5 Punkte. Frankfurt, die wir auch, wie ich finde, mal auch zu Recht kritisiert haben, trotzdem sind 24 Punkte dann immer noch ein stabiles Fund, um nächstes Jahr wieder in Europa zu spielen und dann reißt sie ab. Dann hast du Union auf der 8, die haben schon 6 Punkte Rückstand. Union zum Beispiel gewinnt immer die Spiele, mit denen keiner rechnet, verliert aber zu Hause gegen Heidenheim. Über Köln haben wir gesprochen. Gladbach sieht gerade so, dass trotz Aufwärtstrend bei Polanski jetzt noch nicht da direkt der Marsch auf europäische Plätze geblasen werden kann. Wolfsburg, glaube ich, der Interimstrainer Bauer macht da einen guten Job. Die bringen jetzt das, was sie an individueller Klasse haben, auch aufs Feld. Ich glaube, dass sich Wolfsburg von unten relativ schnell verabschieden wird. Über den HSV haben wir gerade gesprochen. Augsburg wirkt unter Baum deutlich stabiler, hat aber auch nur 13 Punkte. St. Pauli, interessant, dass Plessin die ganze Zeit erzählt hat, ja, wir müssen mal wieder an die Basics kommen. Knappe Niederlagen in Freiburg, knappe Niederlage bei den Bayern, dann gewinnst du ein Pokalspiel in Gladbach, spielst glücklich unentschieden in Köln, aber jetzt plötzlich hast du dann mal einen Sieg, wenn auch glücklich, weil du die defensive Stabilität wieder hast. Spiel am Wochenende in Mainz wird sehr interessant, haben wir auch drüber gesprochen. Heidenheim haben wir uns letzte Woche gewidmet, wir sind unbrechbar. Über wen ich gerne mal mit dir sprechen würde, ist Werder Bremen, falls da nicht gerade Lucien Favre reingekommen ist.
Ich glaube schon. Hat jetzt die Tür wieder zugemacht, weil er gesagt hat, das kann ich mir alles nicht anhören. Aber Ja, Werder Bremen. Darüber willst du mit mir sprechen, allen Ernstes. Ja. Also
will ich mit dir mal drüber sprechen?
Ja, also ich habe wirklich irgendwie Hoffnung gehabt, dass Horst Steffen da eine Mannschaft draus macht, die vielleicht sogar mal wieder, das ist ja die Sehnsucht bei vielen, übrigens bei mir auch, ich habe jetzt mit Werder Bremen immer mal wieder Berührungspunkte gehabt und fand sie auch immer wieder spielerisch cool und guten Verein, dass sie mal wieder vielleicht irgendwann in Europa eine Rolle spielen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Mannschaft wahnsinnig instabil. Jetzt ist der VfB Stuttgart eine Mannschaft, gegen die man verlieren kann. Allerdings ist der VfB Stuttgart auch, schleppt so ein bisschen Folklore auch mit sich rum. Also er ist jetzt auch nicht mehr der VfB Stuttgart, die Macht, die wir irgendwie in der letzten Zeit gewohnt waren. Und so treffen zwei Mannschaften aufeinander, wo du nicht so richtig weißt, was kriegst du eigentlich von denen? Und gerade bei Werder Bremen, gab es so einen leichten Aufwärtstrend, dann gab es wieder den Knick nach unten. Mir fehlt das stabile Konstrukt. Und eigentlich ist es doch so, dass Horst Steffen eigentlich dafür bekannt ist, dass er eine Mannschaft formt, dass er das Gespür hat, dass er Stabilität reinbringt, Kontinuität reinbringt. Und ich frage mich, warum schafft er das nicht? Vielleicht hast du Antworten.
Also ein Wort zum VfB Stuttgart. Ich finde, wenn man bedenkt, dass sie vor 2,5 Jahren noch Relegation gespielt haben, finde ich die Entwicklung insgesamt schon bemerkenswert. Da war erst die Vizemeisterschaft, da ist der Pokalsieg, obwohl letztes Jahr die Bundesliga-Saison nicht so gut war. Und jetzt Europa League auf dem Sprung zur direkten Qualifikation Achtelfinale. Sie stehen auf Platz 6, haben 8 Spiele gewonnen. Also das finde ich schon, auch wie in großen Teilen Sebastian Hoeneß das mit der Rotation hinbekommt. Das finde ich schon eher, dass der VfB im Moment dazu eher in der Lage ist, wieder eine strahlende Marke zu werden. Aber wir wollten über Werder sprechen. Und bei Werder, finde ich, war das eine schwierige Saison mit Reinkommen. Sie haben ganz spät auf dem Transfermarkt zugeschlagen, erst mit Boniface, mit Puertas. Sie haben am Anfang auch ein paar Verletzte gehabt. Und du hast eigentlich immer gedacht, oh, das könnte kritisch werden. Sie haben aber dann die entscheidenden Spiele gewonnen. Sie haben zum Beispiel 4-0 in Gladbach gewonnen. Dann haben sie nach den Niederlagen in Freiburg und München, haben sie 5 Spiele ohne Niederlage hingelegt. Zum Beispiel zu Hause ein schmuckloses 1-0 gegen St. Pauli, haben auswärts in Mainz einen Punkt geholt. Das, was du machen musst bei einem Konkurrenten. Und du hast eigentlich vor dem Heimspiel gegen Köln gedacht, okay, mit den Spielen jetzt so Köln, HSV, Stuttgart, kann es vielleicht in eine Richtung gehen, dass du so einen guten Mittelfeldplatz belegen kannst. Dann hast du das Spiel gegen Köln mit Pech hinten raus nicht gewonnen, was eigentlich wahrscheinlich verdient gewesen wäre. Und dann war jetzt so diese Derby-Niederlage in Hamburg, war irgendwie so ein Katalysator, habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten, die mit Werder sympathisieren und wenn du dich mal auch Deichstube, das ist ja auch, also da schreiben ja auch seriöse Leute mal darunter, das war zwar okay, aber dieser allerletzte Biss hat gefehlt und das in so einem Spiel, wo du auch was gewinnen kannst für den eigenen Anhang. Und wenn du dann jetzt drauf guckst, dann musst du ehrlich sagen, so spektakulär Horst Steffen, den haben wir ja hier fast als zweiten Posterboy hochgemacht,
absolut,
mit Elversberg,
absolut,
gespielt hat, das siehst du bei Werder jetzt einfach noch nicht. Und ich glaube, daher
kommt
die Unzufriedenheit der Menschen gerade im Moment so ein bisschen.
Genau, aber das ist, deckt sich genau mit meiner Beobachtung. Du hast das anders formuliert, aber das ist eben genau die Frage. Und jetzt stelle ich mal einfach eine ketzerische Frage, weil sie auch immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit anderen Trainern, die in der zweiten Liga sehr erfolgreich gewesen sind. Ist es so, dass ein Zweitligatrainer gut so einen folkloristischen Traditionsverein wie Werder Bremen auch direkt trainieren kann? Oder ist es auch etwas, wo man auch in einem reiferen Alter, wie Horst Steffen dann, das auch erstmal beweisen muss? Ist das so?
Weiß ich jetzt nicht ganz. Also ich denke, dass jemand, der jahrelang in unteren Klassen gearbeitet hat, dort sehr erfolgreich, da denke ich schon, dass man natürlich in der Bundesliga nochmal auf ein anderes Umfeld trifft, hoch emotional bei einem Traditionsverein. Und auch er muss und will sich da beweisen. Hier wird gerade.
Hier werden auch die Flaschen weggeräumt.
Ja, irgendwie hier wird gearbeitet. Ich weiß auch nicht, was meine Tochter hier gerade anmixt.
Vielleicht nochmal ein Gin Tonic morgens.
Noch Gin Tonic gab es heute Morgen noch nicht. Und trotzdem finde ich, dass er natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, bin ich dann überrascht, relativ wenig Kredit hat. Wir haben letzte Woche darüber geredet, wenn du hörst, wie gut immer noch über Sandro Wagner nach dieser Station in Augsburg gesprochen wird, dann musst du ja sagen, dass Horst Steffen das bisher schon deutlich stabiler hinbekommen hat. Aber ich verstehe natürlich auch die gewisse Sehnsucht von Werder-Fans zu sagen, hey, wir wollen mal wieder spielerisch und wir wollen auch mal, dass das gut aussieht. Auf der anderen Seite, du weißt, wir machen das gerne. Guck dir mal die Mannschaft vom Wochenende an. Backhaus im Tor, guter Torwart, gutes Talent. Dann hast du Sugawara, sehr unbeständig noch. Pieper ist ein Bundesligaspieler, der bisher eigentlich sogar gut spielt. Koulibaly gilt als Riesentalent. Und das ist für mich zum Beispiel so eine Sache. Da sagst du, wenn es gut läuft, hey, der Trainer setzt auf unsere jungen Talente, obwohl sie auch mal einen Fehler gemacht haben. Aber dass Friedl als Kapitän dafür auf eine Positionsfremde nach links rücken muss, damit vielleicht auch seine persönlichen WM-Ambitionen so ein bisschen gefährdet sieht, das führt vielleicht auch zu einer Stabilität, die nicht ganz so gegeben ist. Vielleicht musst du Friedl einfach wieder ins Zentrum stellen, weil er einer der wenigen Führungsspieler ist. Linnen, Durchschnitt. Stay halte ich richtig viel von, habe ich letzte Woche gesagt. Schmidt finde ich richtig gut. Mangula hat noch nicht so eingeschlagen. Njinma ist auch so ein Wellenspieler. Und Krüll, bei aller Sympathie für Österreicher. Ja. Nein, der ist völlig okay. Aber das ist nicht der Mittelstürmer Nummer 1 oder der alleinige Stürmer von Werder Bremen. Und so musst du dann am Ende vielleicht auch sagen, ist die Mannschaft doch gar nicht so viel besser, als sie sich jetzt gerade tabellarisch darstellt.
Genau, und so kommst du dann in Verlegenheit, selbst jemanden, der dann irgendwie geht und der eigentlich im Grunde keine große Rolle mehr spielt, selbst Bittencourt einwechseln zu müssen. Sehr verdienter Spieler beim FC. Lange, ist glaube ich 7 Jahre gespielt bei Werder Bremen. Verlängert seinen Vertrag nicht oder bekommt ihn nicht verlängert, wissen wir nicht. Aber du hast recht. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Werder Bremen weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten, am nächsten Wochenende, als sich alles neu sortieren wird.
Ja, nächste Woche hast du natürlich tatsächlich ein paar Spiele. Musst du wirklich sagen, in den direkten Vergleichen, Augsburg gegen Bremen zum Beispiel, ne, das ist ein eminent wichtiges Spiel unten. Köln Union ist ein wichtiges Spiel, weil wenn Köln gewinnen würde, hättest du Union vielleicht auch nochmal bei dir gehalten. Mainz, St. Pauli haben wir drüber gesprochen. Also da sind auch ein paar Duelle, die ein bisschen so die Stimmung für die Weihnachtsfeier weisen werden, falls sie nicht schon stattgefunden hat.
Dann lass uns doch mal in die zweite Liga gucken mit der Top-Personalie bei Fortuna Düsseldorf. Das ist ja ganz interessant gewesen auch. wenn man sich überlegt, dass Klaus Allofs wohl gemerkt hat, ah, wird eng irgendwie für mich. Ich sag mal einfach, dass ich dann irgendwie nach der Saison nicht mehr weitermache. Und da hat dann irgendwie aber auch, haben sie alle irgendwie schon gedacht, na, also warte mal, so einfach kommst du uns nicht vom Hof. Und haben sich einfach mal mit dem Diamantenauge Sven Mislintat unterhalten. Und es ist zurück, das Diamantenauge. Der hat übernimmt heute, schließt er sein Büro auf in Düsseldorf bei Fortuna und übernimmt direkt. Also man hat dann tatsächlich als Aufsichtsrat doch wieder gehandelt, hat Allofs mehr oder weniger vor die Tür gesetzt und hat gesagt, so, dann versuchen wir es mal mit Herrn Mislintat und gucken mal, ob im Winter noch was geht, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Diamanteneinkauf noch tätigen können. Wahnsinn, würde Thomas Wagner sagen.
Also erstmal zu Klaus Allofs. Ich finde es eigentlich schade, dass eine echt, wie ich finde, überragende Spieler- und Funktionärskarriere so ein Stück weit insgesamt zu Ende geht. Das, also egal wie jetzt wie jetzt die Modalitäten sind oder wie man es machen wird, ich glaube, dass das seine letzte Station war und dass wir Klaus Allofs wahrscheinlich nicht mehr ab einer neuen Saison auf irgendeiner Kommandobrücke sehen. Das glaube ich nicht, ne? Und ich finde trotzdem, dass du sagen musst, dass dieser Kader, den man hat, auch von, ja, wie soll ich es mal sagen? Also, ich habe es jetzt nochmal geguckt. Danke, Klaus Allofs. Hier gibt's ja eine Hommage auf der Homepage. Ich finde, dass er aus den Mitteln, die es in Düsseldorf gab, gar nicht so wenig rausgeholt hat. Es hängt dir natürlich nach, dieses Relegationsdrama gegen Düsseldorf, gegen Bochum, wo du 3-0 in Bochum gewonnen hast und verlierst das zu Hause im Elfmeterschießen. Das überstrahlt das Ganze so ein bisschen, aber Düsseldorf hatte nie die finanziellen Voraussetzungen, um zu sagen, wir müssen aufsteigen. Und sie haben eigentlich unter Tune geliefert. Und wenn ich mir die Mannschaft jetzt angucke, Itten, das ist ein Bundesligaspieler, Muslia, Appelkamp, Rasmussen, das sind Spieler, die können alle Spitze zweite Liga spielen. Kastenmeier ist ein super Torwart. Also es ist nicht so, dass dieser Kader von der Qualität der einzelnen Spieler schlecht ist. Vielleicht ist er schlecht zusammengestellt. Vielleicht hast du auch unterschätzt, dass nach 3,5 Jahren Tune es so Abnutzungserscheinungen gibt. Das kann alles sein. Man hat sich sicherlich mit Markus Anfang vergriffen. Ich glaube auch, dass Markus Anfang in der Rückrunde kein Trainer mehr bei Fortuna Düsseldorf ist. Und jetzt der Wunsch mit Sven Mislintat, der seine erste Station in Düsseldorf hatte, der jetzt kommen soll, jetzt hoffen alle, okay, der holt jetzt vielleicht noch ein paar Diamanten raus im Winter. Puh. Also ich finde, Mislintat hat einen super Blick für Talente, überhaupt gar keine Frage. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Talente jetzt gefragt sind. Hier geht's nur noch ums reine sportliche Überleben in Düsseldorf.
Ja, total. Aber ich bin jetzt auch sehr gespannt. Er hat das ein oder andere Interview gegeben, unter anderem auch im Kicker, wo man merkt, er ist augenscheinlich ein bisschen aufgeräumter. Er spricht doch offen darüber, dass es mit ihm nicht kommunikativ immer nicht ganz einfach ist hinter den Kulissen, dass er sagt, was er denkt, dass er da aber auch drum weiß und so weiter. Also er wirkt etwas versöhnlicher, er wirkt etwas
gereifter. Markus Anfang meinst du jetzt?
Nein, ich meine Sven Mislintat.
Ah, okay.
Und bei Markus Anfang, ja gut, da war ich ja der Erste, glaube ich, der gesagt hat, das überlebt er, der überlebt die Hinrunde nicht, aber gut, das müssen wir dann anderen überlassen. Ich glaube aber auch, dass selbst, vielleicht gibst du mir da auch recht, du hast gerade über Klaus Allofs gesprochen, was ich auch übrigens sau schade finde, weil ich finde den auch wahnsinnig angenehm. Ich finde, es ein wahnsinnig verdienter Mann im Fußball, überhaupt gar keine Frage, dass das jetzt so zu Ende geht. Ist wirklich richtig bitter. Finde aber auch, oder könnte mir vorstellen, dass wenn Markus Anfang seinen Job jetzt bei Fortuna Düsseldorf verliert, dann wird er vielleicht demnächst dann doch mal in der dritten Liga oder in der Regionalliga West gucken müssen, oder?
Naja, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke, dass man bei Markus Anfang zwei Sachen unterscheiden muss. Also erstens mal hat er als junger Trainer bei Holstein Kiel zum Beispiel einen guten Job gemacht. Er hat in Darmstadt einen guten Job gemacht. In Köln hat man viel Hoffnung gesetzt in das Anfangssystem. Trotzdem ist er auf Platz 1 entlassen worden. Also man muss dann schon auch fair in der Beurteilung bleiben. In Dresden ist er zweimal mit einem sehr guten Kader knapp nicht aufgestiegen. Und in Kaiserslautern hat man dann kurz vor Saisonende freigestellt. Also das sind keine Ergebnisse, die schlecht sind oder eine Katastrophe, nicht. Aber ich finde, dass er mit seiner Art einfach sich selber häufig im Wege steht. Also man hat immer relativ schnell das Gefühl, er fühlt sich angegriffen, er möchte nicht in so eine Favoritenrolle gedrängt werden. Und Ich finde, dass er ja nach dieser Corona-Geschichte sehr schnell auch wieder eine Chance bekommen hat. Und man, also ich werde manchmal den Eindruck nicht los, dass er trotzdem so ein bisschen sich in Anführungszeichen verfolgt fühlt. Und das glaube ich gar nicht, sondern einfach in Düsseldorf muss man jetzt sagen, die Ergebnisse stimmen nicht, die Spielweise stimmt doch nicht mehr. Am Anfang, ich habe sie in Berlin gesehen, da war es richtig gut. Und deshalb wäre es jetzt auch keine Überraschung, wenn man sagen würde, wir müssen in der Rückrunde nochmal einen ganz anderen Ansatz finden. Denn ich glaube, als er kam, hat er mit allem gerechnet, aber nicht mit Abstiegskampf.
Definitiv so. Was aber interessant ist, die Mannschaften oben haben im Grunde genommen alle geliefert. Paderborn, deine Paderborner sind wieder da mit 4:0 gegen Karlsruhe. Können wir gleich mal drauf eingehen. Ein absolutes Skandalspiel, aber können wir gleich nochmal einen Rundumschlag machen. Darmstadt hat geliefert mit 1:0 gegen Münster. Schalke hat sich die Herbstmeisterschaft gesichert mit 1:0 und gegen Nürnberg und Elversberg verrückt. Ausgerechnet gegen die Mannschaft, worüber wir die ganze Zeit sprechen, gegen Düsseldorf gewonnen und Platz 2 jetzt in der Liga. Sind somit durch.
Also Schalke ist durch, weil, auch wenn das mein Freund Harry ungern hören wird, sie spielen ja einfach, es gibt Spiele, da überraschen sie mich, aber insgesamt ist das ja trotzdem schwere Kost, sich das anzugucken über 90 Minuten. Aber sie gewinnen die Spiele einfach alle. Und die Punktausbeute ist ja sensationell. Wenn du bedenkst, dass wir 16 Spiele gespielt haben und im letzten Jahr war der FC Herbstmeister mit 31 Punkten. Und ich muss jetzt nochmal gucken, damit ich hier keinen Unsinn rede.
37 Punkte.
Schalke hat jetzt schon 37 Punkte. Also Wahnsinn. Fahren am Wochenende nach Braunschweig, können da die 40-Punkte-Marke knacken. Also, die sind durch. Ich war in Hannover am Samstagabend. Da hat man gesehen, die sind hoch überlegen. Timo Horn in der Form seines Lebens, aber die machen die Dinger nicht rein. Und deshalb rücken, wie du sagst, Elversberg, Paderborn und Darmstadt ganz klar in die Verlosung. Ich habe Hannover noch nicht abgeschrieben, aber du siehst auch am Beispiel Hertha, wenn du dann irgendwann mal Punkte liegen lässt und Hertha hat das zu Beginn der Saison gelassen und jetzt machen sie in 2 Spielen nur einen Punkt, musst du wieder abreißen lassen. Also, die 5 genannten sind im Moment die großen Favoriten und Elversberg, du sagst ja die ganze Zeit, die sind durch. Die Chancen werden nicht kleiner. Ich sage trotzdem noch, dass ich nicht glaube, dass sie aufsteigen. Aber trotzdem ist die Arbeit, die da leisten, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und über den KSC müssen wir sprechen. Hast du gerade gesagt. Also für mich die beiden Entscheidungen. Erstmal kommen wir zum Spiel gegen Paderborn. Wer es nicht gesehen hat, es gibt einen Foul eines Karlsruher Spielers an einem Paderborner. Das ist auch unstrittig. Dann geht die Situation weiter. Und ich habe mich extra nochmal kundig gemacht. Wenn eine Angriffsaktion für dich als Schiedsrichter abgeschlossen ist, dann musst du nicht mehr bis zu der Szene zurückspulen. Und der Paderborner Verteidiger hat den Ball, spielt ihn unbedrängt, eigentlich einen Fehlpass. Daraus entsteht dann ein Tor. Ich hätte dieses Tor nicht zurückgenommen, weil ich finde, du hast eine ganz neue Spielsituation und der Paderborner kann eigentlich in Ruhe aufbauen. Das ist das Erste. Und das Zweite, diese gelb-rote Karte gegen Schleusener, die das Spiel dann endgültig entschieden hat, das ist für mich eine Fehlentscheidung. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich verstehe aber das warum? Argument, dass jemand sagt, wenn der Schleusener gelb hat und eine Schwalbe antäuscht und dann sagt, es war nichts, dann hat er trotzdem eine Schwalbe gemacht. Das könnte ich vielleicht sogar noch als Argument gelten lassen, wobei ich das dann trotzdem schon sehr eng fänden würde. Aber es ist für mich noch nicht mal eine klassische Schwalbe, weil der Ball kommt in die Mitte, die beiden stehen nebeneinander, der Paderborner holt schon aus, er trifft ihn zwar nicht, aber das ist eigentlich für mich ganz normal, dass du dich dann auch in so einen Ball ein Stück weit reinwirfst oder in diesen Zweikampf. Und noch während er, das ist noch nicht mal, dass der am Boden liegt, sondern während der auf die Knie geht, der macht ja noch nicht mal eine Schwalbe drauf, hebt er den Arm und sagt, ich bin nicht getroffen worden. Also wenn das Gelb-Rot gibt, dann muss ich sagen, dann verstehe ich den Fußball nicht, weil das ist für mich kein Täuschungsversuch. Der konnte auch gar nicht pfeifen in der Zeit. Der Spieler löst es selber auf. Das kann kein Gelb-Rot sein. Und entscheidet das Spiel natürlich massiv, weil es beim Stande von 0:0 diese zwei Entscheidungen und dann gewinnt Paderborn nach hinten raus 4:0.
Wesentlich interessanter finde ich eigentlich eine Personalie, die da vorgeschaltet war, nämlich die Entlassung von Co-Trainer Zlatan Bajramovic und zwar nach 9 Jahren im Amt. Und aus der Kalten raus, auch Christian Eichner sagt, ist überhaupt nichts vorgefallen. Für ihn ist es so, dass er wohl wirklich seinen vertrauten Menschen, nicht nur Co-Trainer, sondern auch Menschen verloren hat. Er sagte dann in einem Statement, dass er trotzdem für die Mannschaft da sei, ist ihm das A zu glauben, viel wichtiger, aber die Frage, was bitte? Du bist ja eigentlich im Grunde genommen, sitzt ja eigentlich auf dem Schoß des Vorstands.
Nee, ganz sicher nicht.
Du müsstest doch jetzt eigentlich wissen, wie kommt es zu dieser Personalie?
Also ich habe große Sympathien für den KSC, das weißt du ja. Ja. Meine beiden älteren Töchter sind KSC-Fans, natürlich, weil sie da auch geboren sind. Also ich halte den KSC für einen geilen Traditionsverein, finde aber, dass sie in den letzten Jahren auch unter Eichner eher überperformt haben, weil die finanziellen Mittel nicht so sind, dass du in die Bundesliga musst, was natürlich die Fans aufgrund der großen Vergangenheit sich wünschen, das dürfen sie auch. So. Absolut. Und warum sage ich nicht beim Präsidium? Ich finde, dass Christian Eichner Jahr für Jahr überperformt mit diesem Kader. So. Jetzt sitzt durch ein guter Saisonstart, ist die Hoffnung vielleicht gewachsen, es in diesem Jahr zu schaffen. Das ist auch alles noch völlig okay. Und plötzlich schmeißt du nach 9 Jahren den Co-Trainer, den Vertrauten des Cheftrainers raus am Telefon. Also an Stillosigkeit nicht zu überbieten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es drängt sich natürlich der Verdacht auf, wenn ein Trainer vorher bei Vertragsverhandlungen immer sagt, uns gibt's übrigens nur im Doppelpack, dass da irgendjemand gehofft hat, wenn ich den Co-Trainer rausschmeiße, dass dann der Cheftrainer sagt, ich trete aus Solidarität mit zurück und dann habe ich vielleicht auch diesen Posten freigeräumt. Da hat aber für mich Christian Eichner genau das einzig Richtige gemacht, weil die Mannschaft ihn gebeten hat, bitte bleibe da, dass er sich eben nicht zu diesem Schritt drängen lässt und bleibt jetzt Cheftrainer. Aber man sieht ja trotzdem, dass das Ganze auch die Mannschaft ein bisschen mittlerweile mitbekommt. Die Verabschiedung der Mannschaft an ihren Co-Trainer war schon eindrucksvoll auf dem Platz. Das Zeichen bei der Weihnachtsfeier. Die Frauen sind alle nicht hingegangen. Die Mannschaft war von 7 bis 9 da, ist geschlossen abmarschiert, musste dann zum Rapport antreten. Da hat man sich eine Baustelle aufgemacht, die einfach völlig unnötig ist. Und die Frage, die ich mir stelle, wer hat ein Interesse daran? Und dann sage ich zu dir, wie viele kaufmännische Geschäftsführer aus der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga kennst du?
Na, 3, 4.
Sehr gute Antwort. Ich habe, glaube ich, auch gesagt 4. Und der kaufmännische Geschäftsführer des KSC, Herr Becker, möchte, glaube ich, ganz gerne in die Schlagzeilen und möchte, glaube ich, mehr Einfluss im Verein haben. Und der hat auch Mario Eggemann installiert. Mario Eggemann als Spieler, als Kapitän beim KSC, ein Vorzeigeprofi. Als sportlicher Leiter habe ich noch bisher nicht viel Expertise auf vorherigen Stationen gesehen, sprich kaum Erfahrung. Er hat jetzt auch noch keine neuen Spieler mitgebracht oder gesagt, da könnten wir hin. Man muss ihm eine Transferperiode natürlich zustimmen. Aber ich habe das Gefühl, dass da zwei Herren irgendwie eine Neuausrichtung des Vereins anstreben. Übrigens, Becker ist der Sohn der KSC-Legende Ede Becker, der ja ein überragender Typ, Trainer und Spieler und alles war. Ich weiß nicht, ob der so einverstanden ist mit dem, was sein Sohn da macht. Ich bin auch nicht bei allen Besprechungen dabei. Aber es drängt sich der Verdacht auf, dass da ein Erfolgsduo gesprengt wird. Und das kann meiner Meinung nach, das hat keine sportlichen Gründe, es ist sonst nichts vorgefallen, da versucht irgendwie einer seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich bezweifle ganz stark, ob das dem KSC zugutekommt.
Und deshalb stelle ich dir jetzt einfach nochmal die Frage, warum passiert das eigentlich immer und immer wieder, dass Menschen so derart Einfluss auf einem Bundesliga-Club haben wollen. Also guck mal, ich sage ja auch, ich habe das gerade am Anfang des Podcasts ja auch gesagt, Lionel Suk ist jemand, der ob seiner Position als Rewe-Vorstandsvorsitzender massiv eingreift seit Jahren in die Belange des ersten FC Köln. Das ist ganz egal, mit welchem Verantwortlichen du da sprichst oder gesprochen hast. Immer und immer wieder. Wo ich mir denke, Entschuldigung, aber was ist denn da bitte der Treiber? Also wenn man Präsident werden will, dann soll man es doch einfach sagen, dann stellt man sich zur Wahl und dann kann man das doch alles machen. Aber warum ist es so, dass jetzt gerade zum Beispiel jetzt auch bei Suk, ist es so, der 1. FC Köln ist ganz klar, die ganze Fanbase will keine Investoren. Jetzt hast du aber jemanden wie Rewe, der eigentlich nur Sponsor ist, aber eigentlich schlimmer als jeder Investor, weil der Vorstandsvorsitzende sich in die Belange, in die Administrative auch mit einmischt. Also genau im Grunde genommen dasselbe Thema, nur anders gelagert. Wie kommt es dazu? Frage.
Ganz einfache Erklärung. Es kommt dazu, weil der Profifußball so eine Strahlkraft hat, dass sich auch Menschen, die vielleicht jetzt gar nicht vom Sport haben, plötzlich in diesem Licht, in diesem Ruhm, in diesen Clubs sonnen wollen. Ich sag das jetzt mal ganz allgemein, ohne jetzt die betreffenden Personen hier in dem konkreten Fall zu merken. Und du hast deshalb Leute, die vielleicht vom Fußball gar nicht so viel Ahnung haben oder wenn sie Fußball haben, eigentlich gar nicht die Position haben und plötzlich dann eingreifen wollen. Ja. Das ist irritierend, aber es ist ganz klar, Fußball ist sexy, Traditionsvereine sind sexy und da wollen viele mitreden. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, guck mal, selbst du, einer der erfolgreichsten Agenturleiter Deutschlands, du sonst dich Montag für Montag in meinem Glanz. Und das stimmt. Ich gebe dir aber natürlich den Freiraum, den du brauchst, um diese besondere Note in diesen Podcast reinzubekommen. Und deshalb sage ich ganz ehrlich. Ja, interessant. Interessant, ne? Deshalb sage ich ganz ehrlich, guck dir das nochmal an, wie bei uns das ist eine Erfolgsgeschichte und wie das dann bei anderen Vereinen einfach nicht so funktioniert hat. Ne?
Also wer wirklich in
Darf ich dir zum Schluss noch eine Frage stellen? Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Sehr gerne.
Wie geht denn Mainz gegen Samsunspor aus?
Ich wusste, dass das noch kommt.
Ich wollte doch gar nichts sagen. Ich wollte dir doch einfach eine Chance geben. Mit einem Spiel vielleicht mal in dieser Woche mal ausnahmsweise einen Ergebnistipp zu gewinnen.
Das wird ein 3-1 für Mainz.
Ich sage, das geht 1-0 aus. Und ich muss den Zuschauern hier sagen, jahrelang hat sich Mike Leis völlig zu Recht im Olymp des Tippgottes gesonnt. Ich hatte ab und zu mal beim DFB-Pokal eine Chance, aber er hat mir links und rechts um die Ohren gehauen und der hat jetzt eine Back-to-Back-Klatsche von mir kassiert im Pokal und in der Champions League. Da muss ich wirklich sagen, das Ding habe ich mir einfach so ausgeschnitten, ausgedruckt und hängt einfach bei mir über dem Schreibtisch.
Es ist wirklich so. Ich bin gnadenlos gescheitert dieses Mal. Also beiß ich mir an dir auch wirklich die Tippszene aus. Ja. Es ist richtig bitter. Richtig, richtig bitter. Und ich glaube, ich gelobe Besserung. Ich werde jetzt einfach vernünftig werden. Ich werde den Wagner machen und einfach werde nicht mehr Vogelwild den Kleis spielen und werde mich dir ein wenig anpassen. Ich sonne mich sowieso in deinem Licht. Es scheint übrigens nach wie vor sehr, sehr schön oben von der Lampe runter.
Und ich sage ganz ehrlich, wir machen das jetzt so. Ich bin der Trainer dieses Podcasts und du bist Aufsichtsratschef, Sportvorstand, Sportdirektor, Zeugwart und Busfahrer unseres kleinen, aber feinen, pittoresken Podcasts. Und wer all diese Aufgaben schultert und dazu noch die dänische Staatsbürgerschaft fast angenommen hat, weil er so sympathisch ist, weil er auch Deutschland nach draußen bringt, der braucht vor allen Dingen eins: Eier. Wir brauchen Eier.